Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass die Hallen der Infusion nun funktionsfähig sind. Zwar beginnen wir gerade erst damit, die Quelle mit Ordnungsmagie zu erfüllen, doch bin ich weiter optimistisch, dass der Prozess von Erfolg gekrönt sein wird.
Boah, ich weiß nicht mehr, das war in der Dungeon, glaube ich, ne? Ne, nach der Dungeon, die Quest.
Das war aus in Uldaman. Da sind ja diese Bücher, die man sammeln kann. Ich glaube, 5 Stück sind's.
Okay.
Genau.
Okay.
Und das ist der Fortschrittsbericht Uldoroth. Und genau, da geht's um diese Anlage. Das ist die hier.
Tyrhult.
Genau, Tyrhult. Und in Tyrhult ist diese Wasserquelle. Und da gibt's ja diese hallende Infusion. Das ist ja auch ein Dungeon da. Und das Wasser wird halt mit Ordnungsmagie erfüllt. Und dadurch diese Aquädukte, die man da sieht, nach Waldracken umgeleitet. Und von da dort aus geht das, wenn ich das mal richtig verstanden habe, auch hin zu Alexstrasza und so weiter.
Ja, wo genau, in das Nest, wo die Eier in dem Wasser dann auch liegen. Ist ja ganz, ganz wichtig, damit sie eben. Und die Anlage hat noch einen Sinn. Und zwar das verunreinigte Wasser von Yogg-Saron zu reinigen.
Genau.
Also
genau,
Anreicherung und Reinigung.
Genau. Also es gibt hier, also weiter heißt es im Text, wir messen bereits ein sinkendes Kontaminationsniveau. Ich hoffe, eure Untersuchungen darüber, wie Yogg-Saron dieses lebendige Wasser verunreinigen konnte, werden beantwortet und so weiter.
Ja. Warum kommen wir jetzt da drauf? Ich meine, Dragonflight ist doch endlich vorüber und gewisse Schwurbelsteine wurden ad acta gelegt.
Das ist richtig, aber das ist kein Dragonflight-Thema, sondern in Dragonflight war es nur offensichtlicher als vorher.
Ja, und
Okay, ich behaupte, das ist eigentlich überall zu beobachten, wo Titanenanlagen sind.
Ja.
Ich bin extra noch ein bisschen umgeflogen. Manchmal ist es ein bisschen tricky, das zu finden. Also es ist nicht immer einfach. Das hier ist zum Beispiel das Sholosar-Becken. Und südöstlich davon ist ja 1000 Winter. Und 1000 Winter ist auch diese Titananlage. Und wenn man dem Wasser folgt, also das zerfließt quasi in alle Richtungen, dann fließt ein Teil davon nach Drachenöde, dort wo die Taunker sich angesiedelt haben. Aber ein Teil fließt auch zum Beispiel hier ins Sholosar-Becken.
Ja.
Das gibt es aber auch zum Beispiel, ich habe jetzt nicht an jedem Ort Screenshots oder so gemacht, aber in Uldum gibt es das auch, das ist auch der Fluss und der führt auch direkt runter, da wo die Tollwir sind. Und dann gibt es unter anderem auch dieses Concept Art von Legion.
Und das hat es in sich, würde ich behaupten.
Ja, und ich mache es mal ein bisschen größer, damit man vielleicht ein bisschen sieht, worum es geht. Also wir haben hier anscheinend von Val'Sharrar ausgehend oder vielleicht sogar noch höher, also in High Mountain fängt das eigentlich an, die Wasserquelle. Und dann fließt das Wasser so nach Val'Sharrar, von Val'Sharrar über ein Aquädukt, das steht da auch tatsächlich niedergeschrieben, dass das ein Aquädukt sein soll, nach Suramar und genau dann in die Akademie und auch tatsächlich zum Tempel von Elune, heute besser bekannt als Grabmal des Sagaras.
Genau.
So. Ja, und ich habe geguckt, okay, das ist jetzt ein Concept Art, aber ist das denn auch im Spiel? Und tatsächlich nicht so ganz, aber so ein bisschen. Man muss viel suchen. Zum Beispiel, wenn man nach Suramar fliegt, man erkennt es relativ schwer, hier im Hintergrund siehst du diese Wasserfälle und die kommen aus der Richtung, genauso wie es ein Concept Art ist quasi, und die fließen dann in diese Teiche. Und dann beobachtet man dort, das Wasser fängt, sobald es dann an, da zu sein, bei den Elfen, fängt es an zu schimmern. Und diese Schimmern haben wir auch aktuell, und da ist meine lange Vorrede vorbei, in Dornogal. Auch in Dornogal haben wir diese Wasserfälle, also, und dann fließen die hier runter, sammeln sich in so einem Becken, und sobald das da ist, fängt das Wasser an zu schimmern.
Ja, und nicht nur schimmern und nicht nur das, es passt ja auch quasi zu dem, was ich mal gesagt habe in der letzten und vorletzten Folge, dass Chris Metzen vielleicht schon generell so einen Rums vorhatte. Ne? Also, dass das einfach schon sein Plan war, denn auch in MOP hast du das mit dem Wasser.
Ja.
Und das ist super interessant, dass das seine so Sache ist, die der da so reingebracht hat.
Ja, also insbesondere in diesen letzten paar Gebieten, also die da ganz im West sind, die beiden oder drei, überall da, wo diese Mogu-Anlagen sind, wo wir es wieder mit den Titanen ja zu tun haben, die Mogu sind ja Titangeschmiedete, immer wenn du in diese Anlagen reingehst, haben die so Becken und so, ich würde schon fast sagen, das sieht ähnlich aus wie ein Brunnen oder so. Und da genau das Gleiche. Das Wasser wird da so hingeleitet durch solche Fugen, könnte man sagen. Und sobald das in diesen Pools da angekommen ist, schimmert das teilweise auch. Und in dem Raid, Belagerung von Orgrimmar, ist der erste Boss ja auch tatsächlich mit diesem Thema begleitet, dass das Wasser dahin fließt und erfüllt wird mit Magie und so weiter und so fort.
Ja, es ist also schon wild, dass die da wirklich so einen durchgängigen Flow haben und den wir gar nicht mal so sehr bemerkt haben, sondern ja eigentlich nur im Türbereich, so mitbekommen haben, ne? Das ist schon wirklich super interessant.
Also es gibt wirklich auch keine Ausnahme, ne? Du kannst jedes Addon nehmen und dir überlegen, okay, wo sind die großen Städte? Und dann guckst du nach und du findest immer wieder dieses Motiv. Beispiel ist auch
Eiskrone,
da gibt's das auch, genau.
Mit 1000 Winter, da läuft's 1000 Winter dann runter.
Richtig.
Ich denke auch, das ist der Quell, woraus der tatsächlich das bis nach Cholazar läuft.
Mhm. Du kannst das sogar bei, also ich glaube, also ich gebe dir erst recht, dass von 1000 Winter fließt das nach Cholazar-Becken. Es könnte sein, dass das umgeleitet ist. Also in den Chroniken heißt es ja, dass nach der Zerstörung des Brunnen der Ewigkeit, beziehungsweise noch genauer, nachdem Yasharash rausgerissen worden ist, ist das Wasser überall hingeflossen, beziehungsweise das Lebensblut von Azeroth. Mhm. Und dann haben sie diesen Brunnen gebaut. Aber das hat eine Weile gedauert, bis der Brunnen fertig war. Und in der Zeit soll das angeblich in der Tal der ewigen Blüten geflossen sein, in Cholosar-Becken und nach Uldum, nach Ungoro-Krater. Da soll es angeblich hingeflossen sein.
Weil ich gerade mit Odin gelesen habe. Auch bei Odin sieht es zum Beispiel so aus von der Himmelsfeste, ne? Ist auch Ähnlichkeiten. Aber wie gesagt, ich finde, die größte Ähnlichkeit ist natürlich noch mit in Mist of Pandaria, klar, der SOO-Eingang, aber auch oben drüber, was Garrosh da ja kaputt macht, ist ja wirklich absolut crazy. Und das Wasser kämpft da ja auch gegen uns. Also es ist ja wirklich super cool.
Es gibt auch dieser Einfluss von dem Wasser auf die Bewohner, nenne ich es jetzt mal. Das kannst du auch beobachten in Battle for Azeroth bei den Trollen. Da sah Alor zum Beispiel, ist jetzt eine Deutung, aber das kannst du als geordnete Stadt interpretieren. Da hast du auch immer diese Wasserfälle und da hast du auch dieses schimmernde Wasser. Aber in den ganzen, in den Dungeons oder auch in den Raid Uldir, wo das Wasser runterfließt und wo, sobald du es mit diesen Bluttrollen und zu tun hast, sobald du es mit diesen Trollen zu tun hast, die Gahun verehren oder die vermeintlich bösen Lore verehren, wie diese Spinnen und so. Und auch diese Fledermaus, Hirikis, glaube ich. Ja. Da fängt immer an, sofort das Wasser rot zu werden, dunkel zu werden. Könnte sogar Schwarzblut sein.
Du hast ja auch, ne, wenn du überlegst, du gehst dann nach Smir hoch und diesen Blutmond, der quasi auch wie so eine Art fallender Regen, ne? Wie so runtergeht, ja. Also Wasser ist so oder so diese krasse Bezugszone, die wir da in diesem Bereich haben. Aber explizit mit eben diesem Legion, Ding, würde ich halt erstmal, klar, das, was du sagst, bestätigen. Aber vor allem auch, das war einer der Earliest, also wirklich einer der ersten überhaupt Zeichnungen zu Legion. Und das heißt, der ist ungefähr 4 bis 5 Jahre vor Veröffentlichung von Legion entstanden. Also so grob, diese Thematik. Das heißt, Chris Metzen, das heißt, das könnte dieser Ich mache meinen Plan jetzt weiter Zeug sein, den er dann in Dragonflight vielleicht schon mal ein bisschen reingebracht hat mit Steve Denusa wahrscheinlich im Zusammenhang und jetzt ja auch weiterführt. Und
also ich glaube, es geht sogar noch weiter zurück. Ich glaube, die Idee, dass du Wasser benutzen kannst, um mit Magie Sachen zu erfüllen, die ist fast so alt wie Warcraft selbst. Also das fängt mit dieser Brunnen der Ewigkeit-Geschichte an. Und sobald das mit mehr Hintergrundstory gefüllt worden ist, jetzt ist die Frage, war das schon von Anfang an der Gedanke oder kam der erst, da bin ich mir unsicher, ist immer schwierig zu sagen.
Ja.
Aber seitdem ist das eigentlich Bestandteil von Warcraft, dass selbst so Sachen wie hier im Brachland, die Höhlen,
Das ist ja auch das, wir haben ja letztens doch darüber gequatscht, ne, wo ist diese Titananlage, dieses Bild und sowas. Ich bin ja dann noch mit dem Chat wirklich das Brache dann abgeflogen und ich bin mir ziemlich sicher, es ist von mir aus irgendwo neben Belmodan da, diese Zwergeneinrichtung, wobei die Ausgrabungssachen nach Trollen aussehen, also die haben Zul'Farrak Säulen, keine Titanensäulen, die sie da ausgraben, das ist ganz wichtig. Aber die Oasen. Keiner weiß, woher und warum das dort sprießt und warum das da so abgeht und alles Mögliche. Und das ist halt eben komplett, komplett geil, dass das da auch so passt, das Wasser. Aber, genau das Bild, wo wir halt nicht wussten, was wie wo ist. Und es sieht ganz klar aus, dass es unterm Brachland ist, dass dort eben noch eine weitere Titananlage ist. Und generell das Wasser, das ist, womit sie formen, womit sie machen und tun. Gerade wenn man denkt, dass die Welt ja nur oben drauf gelegt worden ist, ne? Das ist halt schon sehr geil.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde so weit gehen, dass die Titanen gemerkt haben, okay, überall, wo Leben ist, also sterbliche Kreaturen, Tiere, alles mögliche, Pflanzen, ist auch Wasser. Das ist ja so ein Zusammenhang, den man, glaube ich, den jeder kennt und weiß. Und die Titanen haben gemerkt, okay, wenn wir das Wasser kontrollieren, kontrollieren wir das Leben. Ich glaube, das ist ein smarter Move.
Ist ein sehr smarter Move. Und vor allem passt das mit dem Wasser auch noch zusätzlich mit der nordischen Mythologie. Ne? Yggdrasil hat ja da auch, der Weltenbaum ist ja auch gleichzeitig der Wasserspender, der Lebensspender für die Welt. Aus dem fließt ja alles Wasser in die Welt über und dann fließt das Wasser ja an der Welt runter zur anderen Seite, ne? Oder halt wie auch immer da dieses Zwischenwelten-Dings und so. Und da ist immer die Verbindung halt Wasser. Und hier ist halt wirklich krass. Also mit diesem Bild, das ist schon wirklich ein heavy Bild eigentlich. Also heutzutage ist das Bild heavy.
Man könnte jetzt auch noch, müssen wir ein bisschen genauer überlegen, ne? Weil hier, siehst ja hier, dass High Mountain nach Val Charah führt. Ob die Positionierung der Weltenbäume auch immer dort erfolgt, wo Titananlagen hypothetisch Wasser hinfließen lassen können. Aber ich glaube, da kommen wir schnell in Probleme.
Hyal wird problematisch.
Ja, Hyal ist schon sehr nördlich. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt wieder diese Karte hier bemühen, der Norden, ich mein, Kalimdorf wirkt so ein bisschen.
Der Punkt ist sowieso verloren. Diese Karte. Und das ist auch noch was, wo ich mit dir drüber philosophieren wollte.
Oh ja, das fand ich so strange in vieler Hinsicht. Aber fang du mal an mit deinem Punkt.
Also, wie sehen wir das, wenn die Welt auseinandergerissen wurde? Ist jetzt die Höhle, weil komischerweise haben sie ja tatsächlich die Weltkarte Kasalgar, da haben sie ja drumherum die Umrisse von der Höhle drunter gemacht. Und wenn man jetzt mal alles wieder so aneinander pappen würde, dann wäre Ashkahed unter Tanaris. Safe. Das heißt, der Weltenbaum wäre unter Tanaris, Eluna 4. Oder halt vielleicht sogar geht der doch so hoch, dass es sogar bis Krater von Ongoro reicht. Was doch viel interessanter ist, die Höhlen der Zeit liegen direkt da drauf. Und am Ende von Ashkahed, man kann ja, wenn man in Ashkahed zum Raid geht, da bin ich ja hingegangen, kann man ja nach links schauen und da geht die Höhle ja noch ganz dolle weiter. Und in einer Quest erzählt man auch, dass da ganz viel Verderbnis hinten ist. Und wenn man diesen Weg weitergehen würde, wäre man unweigerlich bei Situn. Unweigerlich bei ihnen.
Absolut.
Das ist crazy.
Ja, ich finde es halt allgemein, also als ich diesen Globus gesehen habe in der Quest, ne, da dachte ich mir, warum nehmen die denn diese Karte? Weil eigentlich ist die ja völlig outdated. Also die ist ja, ich glaube, das ist der Stand von WOTLK.
Ja, genau, das ist Wrath of the Lich King Karte, das ist die Ulduar-Karte.
Genau. Ne, also du siehst halt schon die beiden Gebiete von den Drenai im Nordwesten und du siehst auch Teldrassil und so. Und du hast oben über Nordend auch diesen anderen Nordpol, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben, den gibt es ja in der Todesritter-Quest, wo die ihr Reittier holen.
Ja.
Das heißt, da ist tatsächlich eine Landmasse. Auf diesem Globus ist die nur unfassbar riesig, wie man sieht.
Es sieht da ja auch eher aus wie ein Nebel.
Ja, stimmt. Also diese Umrisse, ne? Also alle anderen Kontinente haben diese Umrisse, also diese Kontur. Und das im Norden nicht. Das ist auch so ein bisschen strange. Und hier fehlen halt auch einfach Landmassen. Ne? Pandaria im Süden fehlt komplett, die verheerten Inseln und so weiter. Also ja, alles voll, im Ozean fehlt halt.
Ja, und das ist wild, ja.
Also pass auf, jetzt die Frage, warum nehmen sie diese Karte? Ist das einfach nur, also es kann natürlich einfach sein, dass sie keinen anderen Globus hatten, aber es gibt doch neuere Globi, oder?
Ja, Karasan.
Ja, ja zum Beispiel aus Karasan. Also warum nehmen sie dann den? Das ist irgendwie komisch. Aber es gibt eine Erklärung und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das im Kopf zusammensetzen kann. Und zwar, wir haben heute einen neuen Globus mit unserer Kartografie und so weiter. Aber das ist ja eine Aufzeichnung von, ich glaube, Archedas. Dachte Archedas, dass die Welt so aussieht? Ist das Archedas-Perspektive?
Interessant ist, und ja, also da gehe ich auch bei, dass es einfach der Stand der Dinge dort ist. Hat Steve Denusa mal erklärt, als man ihn fragte, ist die Weltkarte akkurat, die wir haben? Da sagt er ja, also weißt du was, guck mal ins 15., 16., 17. Jahrhundert. Da sah unsere Weltkarte ganz, ganz anders aus. Und dann kam Kolumbus und hat das und das. Und dann kam dies und hat das und das. Und dann hat man die Weltkarte immer wieder. Mhm. Und immer wieder wird sie aktualisiert. Und genau das könnte hier der Fall sein. Denn interessant ist ja bei den Irdenen, dass von den Irdenen, das ist ja auch so ein bisschen Irrglaube, deswegen cool, dass wir das heute ansprechen, habe ich gemerkt, die Irdenen auf Kas Algar waren noch nie zuvor irgendwo anders. Ja, wir haben Irdene in Uldua oder sowas. Wir haben Irdene, woraus sich auch die Zwerge dann entwickelt haben, in Loch Modan und so ein Scheiß. Alles okay. Aber die Irdene in Kas Algar waren noch nie von der Insel runter. Sie kennen literally nichts außerhalb von Kas Algar. Das sind von, die sind von dort und Archedas hat sie nur dort gemacht. Und wenn wir jetzt dann noch das Buch mit reinnehmen von Odin in Uldaman, wo ja so ein bisschen über die Edikte und so gesprochen wird und was die Wächter machen sollen, also ein Archedas also auch machen soll, dann sind die damals ja wirklich strikt die gegangen. Und wenn der gesagt hat, ey, du bist nur in der Ecke und du kümmerst dich nur um da unten Kas Algar, that's your hood. Und das hier ist die Information, die wir dir jetzt geben, so von was weiß ich was. Dann kann das sein, dass der wirklich keinen Plan davon hat, was es da noch gibt. Was für ihn unwichtig ist. Er hat ja kein Entdeckerwille wie wir. Der hat ja nicht so, ich muss jetzt aber wissen, was da draußen noch abgeht. So. Und das hatten die Irdenen ja auch quasi überhaupt nicht. Und das ist natürlich eine ganz interessante, oder der Aspekt, würde ich behaupten, für eben diese Weltkarte.
Ja, aber es stellen sich dann Fragen, wenn das wirklich so ist. Zum Beispiel, hier sind ja Titananlagen eingezeichnet. Ja. Und wir haben gerade eben schon überlegt, okay, was ist das da südlich von Brachland und so. Aber umgekehrt gefragt, was ist mit den Titananlagen, die hier nicht drauf sind?
Ja, was das ist mit, sehr interessant.
Was ist mit Uldoros, also Tyrhold? Was ist mit der Herzkammer von Yasha zum Beispiel?
Gut, gehen wir mal durch. Tyrhold ist von Tür gebaut worden und den Sefrak-Viechern da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen da.
Die Schlangenmenschen.
Refti.
Refti, richtig.
Genau, also, das hat Tür gebaut. Kann also sein, dass da Archedas schon nur in seiner Hut unten unterwegs war und Archedas nie oben auf den Dracheninseln war. Sondern das war die Hut einfach von Tür und da hat er auch nicht seinen Kumpel Archedas reingelassen. Kann gut sein, weil warum ist Archedas sonst nicht jetzt gerade eben da, um Tür mal zu treffen oder sowas. Oder ist da mal hoch oder wie auch immer, nachdem allen was passiert ist. Dann haben wir
Pandaria. Pandaria könnten wir uns rausreden. Mit Ra ist ja nach Süden gereist, das wussten auch die anderen Wächter. Aber der hat ja irgendwann nicht mehr geantwortet. Das war ja die Lore. Der war irgendwann ist er einfach still geblieben. Da hat er vielleicht nie den anderen Wächtern erzählt, dass er eine Anlage auf Pandaria gebaut hat.
Kann sein. Also, ich meine, andersrum, im Umkehrschluss müsste man natürlich sagen, auch der Tempel von Elun oder was auch immer, ne, dass die Anlagen, die da jetzt eingezeichnet sind, die Basic-Anlagen sind. Die Basic-Anlagen, worüber ja auch die Brynth spricht, zusammen unten da in dieser Herzkammer mit Dagran, wo sie drüber spricht, dass es, oder Archedas drüber spricht, dass es die ersten Anlagen sind. Also klar, es gab da noch Anlagen, um Wasserreinigen zu tun, was weiß ich was. Aber
es sind ja Anlagen, die gebaut worden sind, um zu überprüfen und zu erforschen, ob Azeroth, also die Weltenseele Azeroth, eine, wie haben sie es genannt, Prime World Soul ist. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch genannt wurde. Also die primäre Weltenseele oder so ähnlich. Und die anderen Anlagen, die haben einen anderen Zweck. Oder?
Ja.
Ich glaube, die haben sowieso immer mehrere Zwecke, so nicht. Aber das sind zumindest nur die Anlagen, die da markiert sind, haben halt diesen Zweck.
Und genau. Das würde ich sagen. Nicht. Das sind so die Basic-Anlagen, so die Grundanlagen, die gar nicht für die einzelnen, so jeder Hüter hat für sich dann vielleicht noch so ein Rumsbums, worauf er Forschung macht, sondern das sind die Basic-Anlagen, die man braucht, um, wir haben eine Herzkammer, wir haben eine, also diese, ey, der eine kontrolliert eben das Herz, die andere Erinnerungskammer haben wir ja auch, ne? Also alle sind die oder diese sind alle dafür da, um literally mit der Weltenseele etwas zu tun. Tür Holt, ja, wissen wir, hat an sich nichts mit der Weltenseele zu tun, sondern reinigtes Wasser, um auf der Welt das instand zu halten. Die BFA Bebauung ist dafür da, um alte Götter zu forschen. Also auch wieder nicht Weltenseele. Das in Mist of Pandaria ist dafür da, um auch wieder Wasserreinigung und das Herz von Yashara irgendwie gefangen zu halten. Ja. Also das passt schon. Uldaman kann ich mir nicht so ganz vorstellen, was das sein soll. Es hat ganz stark mit dem Erdelementar zu tun. Ansonsten weiß ich nicht, was, ob die Kammer einen speziellen Namen hat, wo wir vielleicht ableiten können. Die Herzkammer unten ist ganz klar, wissen wir. Ne, ist, ich denke, verbunden mit dem Herz. Die überprüft wahrscheinlich das Herz.
Wir wissen, dass die Herzkammer, also wissen auch, dass die Herzkammer verbunden ist mit allen anderen Titananlagen.
Genau.
Das machen wir ja am Ende von 8.3, genau. Visions of Anzov, da verbinden wir ja die verschiedenen Anlagen, um den Superlaser zu bauen, um Endsoft zu töten. Weil das auch im Chat gerade noch angesprochen wird mit diesen Zerstörung der Brunnen der Ewigkeit und der Zerschlagung von Azoth, das ist alles ein bisschen kompliziert. Ding ist, Archedas hat sich, soweit wir wissen, nach Uldaman zurückgezogen, zu einem Zeitpunkt, wo die Zerschlagung noch nicht stattgefunden hat, also wo es noch ein Superkontinent war. Dann hat die Zerschlagung stattgefunden, aber, soweit ich weiß, hat Archedas danach die Uldaman nicht mehr verlassen. Ich weiß jetzt nicht genau.
Aber irgendwann muss er ja auf Kassalgar gewesen sein noch.
Muss das danach passiert sein?
Oder es kann ja auch sein, er hat ja dort die nur erschaffen. Vielleicht hat er auch nur über Uldaman Zugriff gehabt auf die Maschinen. Der muss ja quasi gar nicht vor Ort gewesen sein.
Ja. Ich meine, wir
deswegen
haben ja,
hat er ja auch jemanden erschaffen, drei Stück, die dort auf die Irdenen aufpassen für ihn. Weil er ja selbst nicht da ist, sonst hätte er ja selbst aufpassen können.
Also ich habe die Quest in Classic schon lange nicht mehr gespielt. Aber es geht ja darum, dass wenn du Archedas besiegt hast, kommst du in diese Hinterkammer.
Ja.
Und da sind ja die Scheiben von Norgannon. Mhm. Die Scheiben von Norgannon sind ja Geschichtsschreibung und so weiter. Aber über die Scheiben von Norgannon erfahren wir ja, dass die Zwerge von den Titanen erschaffen worden sind. Mhm. Und da erfahren wir auch, dass die Matrix zur Erschaffung der Zwerge schon in einer zweiten Iteration ist und dass die erste fehlgeschlagen ist, womit ja die Trox erschaffen worden sind, die ein Fehlschlag waren und so weiter. Und das klingt für mich so ein bisschen, also ich bin mir relativ sicher, ehrlich gesagt, dass das so ist, dass auf den Scheiben von Norgannon, dass dort geschrieben steht, quasi die Bauanleitung für die Irdenen. Dass das quasi wie eine Disc ist, wie eine CD oder so. Und die kann er natürlich einfach jemanden geben. Genauso wie wir ja auch die Scheiben für Tür geholt haben.
Nee, gut, es kann ja auch sein, dass das schon auf den Scheiben, diese Bauanleitung, schon eine Kopie ist. Aus Uldur. Dem Basic, sag ich mal, Wissen oder so.
Ja, das könnte das Original gewesen sein.
Und dann
aber ist die natürlich wissen, haben wir ja,
überall hin.
Also, was wir wissen, sind die Scheiben von Norgannon ja allgemein das Original. Also, das war ja der ganze Sinn der Aktion, dass Tyr, Archedas und Irunaja die geklaut haben, damit Loken nicht behaupten kann, so sieht die Geschichte aus. Dafür brauchen wir ja das Original.
Aber das heißt ja auch einfach nur, dass auf der alles gespeichert wird, kann ja trotzdem sein, dass in Uldua die Pläne für Irdene entwickelt, erschaffen und gemacht wurden und dann als Sicherungskopie eben auf die Scheiben von Norgannon aufgetragen wurden.
Mhm.
Das kann natürlich sein, weil dafür waren sie literally da.
Ja, aber ich finde das trotzdem eine gute Frage, woher
die Karte, die er da abruft, kann natürlich eine gespeicherte Karte im System sein, die von Uldua kommt. Weil Uldur ist, soweit wir wissen, die Steuerzentrale. Also auch wenn die Herzkammer mit allem verbunden ist und die Herzkammer ist, wahrscheinlich um die Herztöne zu, keine Ahnung was, und die Macht umzuleiten, wahrscheinlich kommt von da halt einfach nur die Energie und die geht auch nach Uldur, weil Uldur die Energie braucht. Aber Uldur ist höchstwahrscheinlich, soweit wir jetzt interpretieren können, die Schalt- und Waldzentrale der Titanen, beziehungsweise dann der Hüter gewesen, der wichtigste Punkt. Ergo kann es sein, dass da oben von da die Informationen gespreadet werden, eben an die anderen Titaneneinrichtungen, und dann ist auch die Karte darüber gegangen.
Ja, ich habe extra noch mal, ne? Es gibt ja in Uldur genau den gleichen Globus.
Ja.
Von daher.
Ist das Uldur? Das ist Hallen des Steins, oder?
Ja, ja, aber Hallen des Steins gehört ja Lord
ja, ja, klar, zu Uldur. Klar, 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 klar.
Deswegen, in Uldur gibt es den Globus auch, zum Beispiel, wenn man gegen Lorgan. Genau. Genau, Algalon beschwört ihn sogar selbst. Warte, finde ich das schnell da.
Ja, genau. Das ist genau
von der daher, die Antwort, woher Archedas weiß, dass Azor so aussieht, ist von den Scheiben von Norgannon. Weil die Scheiben von Norgannon haben das Wissen der Titanen über Azor. Mhm. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man zum Beispiel dieses Netz auf diesem Globus interpretiert. Wir haben ja, glaube ich, schon häufiger gesagt, dass das der falsche Himmel von Azoth sein könnte, so eine Art Projektionsmatrix oder so. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass das ein bisschen wie so ein Satellitennetzwerk ist. Dass die Titanen um Azoth herum ganz viele Satelliten haben und dass die quasi die Oberfläche scannen.
Guck mal, könnte es auch sein. Ich muss dich jetzt voll reincrashen. Ich muss jetzt eine Breitseite geben. Ich sehe das Bild gerade so und ich weiß nicht warum, aber gerade gibt mir der Strudel, der Mahlstrom, der gibt mir gerade einen Flash, ein Bild. Ich habe eine Vision. Beledar hat zu mir gesprochen, soeben. Guck mal. Wir wissen aus dem einen Buch, passt zu dem, was wir gerade geredet haben. Wir wissen aus dem einen Buch, dass die Lehre ja sagt, ey, nix davon wegen, die haben da was rausgerissen und dann ist da ein Brunnen und ein Loch entstanden, hast nicht gesehen. Hier war vorher alles schon und die Titanen gekommen und haben daraus nur den See geformt, aber Wasser war da vorher schon. Guck mal, der Mahlstrom, der sieht doch eigentlich aus wie ein Portal. Wenn wir so die großen Portale nehmen, dann könnte das quasi der Eingang sein für größere Wesen oder der Ausgang für größere Wesen, rein und rauszukommen aus dieser Welt. Weltenseelen, Ein- und Ausgang. Und die Titanen haben den literally einfach nur geordnet und Tiefenheim dahinter gepackt.
Ja. Ich meine, das ist ja die Story des Brunnen der Ewigkeit, ne? Ich meine, Sargeras wollte durch den Brunnen der Ewigkeit nach Azoth kommen.
Genau.
Das ist ja,
aber hier wurde nicht da rauskommen, sondern ich würde behaupten, du kannst da reingehen.
Auch das ist ja schon passiert. Todesschwinge, ne? Und es gibt einen anderen krasses Beispiel. Broxima, heißt der Broxima?
Broxiger.
Mit der Axt. War's, ne? Ja. Genau, genau. Der einzige Sterbliche, soweit wir wissen, der es jemals geschafft hat, Sargeras zu verwunden. Ein Ork, der in der Zeit zurückgereist ist zu den Nachtelfen, in dem Krieg der Ahnen, und der ist durch den Brunnen gesprungen, hat Sargeras verwundet. Weil Sargeras nicht damit gerechnet hat, dass
es passieren kann. Ja, aber das war nach der Ordnung. Ich würde behaupten, der wurde geordnet, dieses Portal. Damit da keiner rein raus kann.
Weißt du, das Krasse ist ja der Brunnen der Ewigkeit, ne? Bevor er zerstört worden ist, da haben sich ja die Trolle angesiedelt und dann sind die Nachtelfen entstanden. Mhm. Und die Nachtelfen, die erzählen immer, dass sie durch den Brunnen der Ewigkeit zu Elun gefunden haben. Also der ist irgendwie mit Elun verbunden. Und wir wissen ja auch nicht hundertprozentig, welche Rolle Elun spielt bei der Ordnung von Azoth. Und es gibt ja die Tränen von Elun, die waren schon immer im Plural formuliert. Und wir haben jetzt auch verschiedene andere Lore, zum Beispiel als Amantul den Weltenbaum herausgerissen hat, den Eona gepflanzt hat. Und dann heißt es, meine ich, auch, dass Eona Tränen geweint hat. Ja. Ich weiß, das hören Leute sehr ungern, aber Eona ist Elun. Oder ihre Tochter oder irgendwie sowas. Von daher, die Eona könnte diejenige gewesen sein, die versucht hat, bevor der Brunnen der Ewigkeit geordnet wurde, hat Eona versucht, den Brunnen der Ewigkeit Richtung Leben zu bringen. Und das fand Amatul gar nicht cool, weil er wollte natürlich, dass der Brunnen der Ewigkeit Richtung Ordnung kommt. Deswegen hat er den Weltenbaum rausgerissen und dann wurde der eigentliche Brunnen von den Titanen geschmiedet und gebaut.
Glaubst du, also ich glaube, Amatul hat den Baum rausgerissen, weil der die Integrität des Schildes um Azeroth kaputt gemacht hätte. Da die Sorge hat Amatul.
Ja, okay, ich sage mal so, ich will nicht unbedingt sagen, dass Amatul böse Absichten hat. Also es könnte sein, dass das nicht so sehr aus Habgier oder so passiert ist, sondern weil er dachte, ja gut, der Brunnen, der ist eine Gefahr und wenn wir Ordnungsmagie machen, ist alles viel besser. Hm. Der könnte davon überzeugt sein, dass er der Gute ist in dieser Geschichte.
Aber würde ein Amatul so einen Brunnen eigentlich bestehen lassen? Einen Brunnen rein aus Macht? Also das ist ja pure Macht. Wer irgendwann mal eine Chance hätte, diese Macht zu kanalisieren, wird krass mächtig.
Ja.
Würde das einer Logik von einem Amatul passen, diesen Brunnen überhaupt so zu lassen? Eigentlich spricht alles dagegen, dass die so einen Brunnen hinterlassen würden.
Vielleicht. Also wir wissen ja nicht genau, also die Titanen haben die Säulen der Schöpfung und die Riesen und die Titangeschmiedeten genutzt, um Azeroth neu zu gestalten. Es könnte sein, dass der Brunnen in der Zeit der Umgestaltung von Azeroth als Energiequelle benutzt worden ist.
Ja, freilich.
Und deswegen blieb der Brunnen erstmal.
Ja.
Aber ansonsten, ich weiß nicht, es ist halt sehr schwierig zu sagen, weil vielleicht hat Amatul und der Co. auch erstmal das nicht gemacht. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Archiveintrag 1 dazu Rate ziehen, das heißt, die Titanen haben nach dieser primären Weltenseele gesucht und die sind dann ja abgehauen.
Ja, das ist ja auch voll strange.
Weil sie sich vielleicht unsicher waren, ob Azeroth diese Weltenseele ist, die sie gesucht haben.
Oder weil sie anlocken würden. Da, wo sie sind, könnte auch man vermuten, dass dann wie dem leeren Lords hinkommen, weil sie, warum sind die da? Ey, da müssen wir auch hin.
Oder so. Sargeras, so, ne? Wenn
oder Sargeras,
das checken. Ja. Ja, könnte sein. Genau. Demensius, guck mal. Demensius, es heißt doch, dass als Demensius nach Karesh kam, wurde er angeblich angelockt durch die arkane Magie.
Ja. Gerade deswegen so, weißt du, gerade deswegen denke ich mir, warum würde Amatul so einen Brunnen dort hinterlassen? Der ja nach außen hin schreit, hier, mach!
Aber das könnte erklären, warum die Titanen weg sind. Weil sie sich dachten, okay, wenn wir zu lange auf einen Haufen bleiben, das bekommt Demensius mit, so.
Ja.
Aber ich weiß halt schwierig. Nicht. Es ist sehr, es ist halt ultra schwer zu sagen, vielleicht hast du irgendwas dazu, aber mir wäre nichts bekannt gerade, was die Titanen über die leeren Fürsten denken, weil wir wissen, was Sargeras über die leeren Fürsten denken, aber ansonsten.
Wir haben nur Sargeras.
Ja.
Die haben alles abgeblockt. Amatul hat sich ja gar nicht damit sich reden lassen. In dem Sinne. Er wollte ja gar nichts davon hören, so, ja, lalalalala, red mit dem Baum, ich höre dir nicht zu, so.
Also ich habe das auch immer so verstanden, wie von wegen, ja, mag ja sein, dass der krass ist, aber wir haben Azeroth und Azeroth ist krasser, also egal. Ja,
oder war das vielleicht eine Selbstüberschätzung, so, ich bin Amatul, Bruder, ich drehe die Zeit zurück und dann fetze ich den zurück in die Leere, who knows.
Das könnte auch so ein Ego-Ding sein, ja. Ne, dass Sargeras, also dass Amatul sich nichts von Sargeras sagen lassen wollte.
Kann auch sein, auf jeden Fall, ja. Oder halt wirklich, es war der Kampf Sargeras gegen die Lords. Sargeras hat verloren. Amatul hat ihn mit Runen gebunden, Sargeras, zu sich gebunden. Gedanken natürlich ausgelöscht. Und dann hat er ja wieder jetzt erfahren, oder gibt's ja Lords oder so. Vielleicht war er ja derjenige, der gegen sie gekämpft hat. Und Amatul direkt so, na, da war gar nichts. Bruder, geh weg. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Was für mich halt so ein bisschen, also es gibt ja noch die Geschichte mit Murosond. Ich weiß halt nicht, ob wir die komplett ad acta legen sollten mittlerweile.
Das ist schon sehr komisch, wie Blizzard die behandelt hat in Dragonflight. Deswegen
ja.
Ist das sehr schwierig.
Weil da heißt es ja, dass die Zeitlinie, wo die Stunde des Zwielichts erreicht wird und die Leere quasi gewinnt und so weiter, da meint Murosond ja, oh, das ist eigentlich ein ganz gutes Ende fürs Universum, weil das, was ich gesehen habe, das wollt ihr nicht erleben.
Ja, genau, das ist also, das ist halt das so. Aber jetzt kommen wir halt, oder wir wissen ja, die Titanen haben definitiv gelogen. Es gibt definitiv eine Verschwörung von den Titanen, die sie uns ja machen. Es ist halt die Frage, das werden wir uns bis, glaube ich, zur letzten Erweiterung der Saga nicht nehmen können. Was ist gelogen? Ist diese Ordnung gelogen? Ist unter Azeroth Azeroth, also unter dem Azeroth, was wir kennen?
Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es mit Azeroth selbst zu tun hat. Darum ist es die Weltenseelensaga und so weiter. Wenn es mit irgendwas anders zu tun hätte, wäre es irgendwie Quatsch. Die Frage ist, also Azeroth ist kein Titan. Punkt. So, das wissen wir eigentlich schon. Das kann nicht der große Reveal sein, sondern der Reveal muss noch einen Schritt weiter gehen mindestens. Und da bin ich mir nicht sicher, was sie da erzählen. Dass Azeroth nur deshalb, also wir hatten, glaube ich, über die Jahre mittlerweile mehrere Vermutungen, dass Azeroth selbst schlafen gelegt worden ist von Titan, dass sie gar nicht wollen, dass Azeroth aufweckt, weil sobald das passieren würde, hätten die Titanen vielleicht nichts mehr zu melden, weil Azeroth die Kontrolle übernehmen würde oder so. Es könnte sein, dass Elune weggesperrt worden ist von den Titanen, um irgendwie die Träume von Azeroth zu kontrollieren, irgendwie sowas. Ich glaube, wir haben da viele Optionen. Also ich würde auch sagen, nie, also die wenigsten Dinge sind, ich glaube auch die wenigsten Sachen würden die Leute verärgern. Es ist, weil die Titanen sind halt so abstrakt und ominös, wir wissen so wenig darüber, was die überhaupt machen und warum und so weiter.
Ich glaube aber dennoch, dass sehr vieles die Leute verärgern könnte, wenn es zu low anfängt, so diese, also diese Verschwörung muss jetzt schon ein Bruch sein, denke ich, den wir mit den Titanen dann haben werden. Weil den muss man jetzt, ein Riss ist ja schon da, definitiv so oder so. Ich meine, wir müssten ja nicht hinterher die hassen und sagen, die sind halt absolut schlechte. Aber wir müssen wissen, dass sie für uns nichts Gutes gemacht haben. Und dann kommt's halt auf die Hüte an, gehen sie mit uns. Die Drachen, die gehen ja anscheinend schon weg, so von der Richtung. Und, und dann kommt,
Tür muss ja danach auch auf krass, den Weg gebracht.
Ja, völlig, das sieht man ja. Wahrscheinlich zusammen dann mit Archedas oder was auch immer. Das war halt auch noch ein krasser Name. Da wird es dann noch mal einen dicken Clash gegen Odin und so geben. Odin wird safe ein Boss werden, ein richtiger Boss in Last Titan. Safe wird Odin irgendwo da ein absoluter Boss werden. Auf jeden Fall, das sehe ich. Wahrscheinlich mit Tyr. Das wird cool werden, denke ich. Aber
also eine typische Blizzard-Story wäre, dass ein Teil der Titanen sich uns anschließt und ein Teil der Titanen nicht. Das ist so ein richtig typisches Ding, wann egal mit welchen Fraktionen wir es mit WoW zu tun haben.
Oder du nimmst dir halt, dass ein Teil der Titanen, wie wir schon mal gesagt haben, vielleicht gar keine Titanen sind, sondern selbst dahin nur manipuliert wurden. Eona, Agrama, Sageras und so, und dann passt das.
Genau, da können wir diesen Aesir-Vanir-Kram aufgreifen, und dann dass es halt blaue und bronze erdfarbene Titanen gibt, genau.
Ja, das sehe ich. Gut, wir haben drei Themen. Wir sollten zum nächsten rüberspringen und da wollen wir nicht so schnell, weil der, zu dem wir jetzt reden müssen, der kann nicht so schnell, weil der sitzt in einem Rollstuhl. Der Dude. Der sitzt in einem Rollstuhl. Wir wollten noch ein bisschen über das Kampagnenende springen, weil wir hatten so letztes Mal die Kampagnen so ein bisschen, wir haben ja so alles rangenommen. Wir sind so Dornogal, Ringing Deeps, Heilsturz, Ashkahed. Aber diese Endkampagne haben wir noch gar nicht so richtig behandelt gehabt dann. Mit Khadgar, mit Tyralion, Aleria, was dort alles ist. Und was jetzt so sein wird, das ist noch viel interessanter. Was wird sein?
Ja, also als allererstes, ich muss sagen, ich bin normalerweise jemand, der mit Spoilern nicht so große Probleme hatte in der Vergangenheit, aber ich fand es sehr schade, dass ich wusste, dass es ein Modell gibt für Khadgars Rollstuhl. Also den Moment, wo ich es dann im Spiel gesehen habe, dachte ich mir so nur noch so, ja okay, interessant, also schade, ich wusste halt schon, dass es diesen Rollstuhl gibt, so, ne? Dadurch hat es voll den Effekt verloren in seiner, wie drastisch das halt ist.
Ja, war im Übrigen auch so ein Knackpunkt für mich, wo ich für mich, ich meine, ich bin ja eh schon jetzt in der Entscheidung, so wie du quasi es machst, nicht mehr PTR oder sowas und generell. Und das war dann auch der Knackpunkt, wo ich ganz klar gesagt habe, okay, ich gehe jetzt auch nicht mehr auf 11.05 drauf. Ich scheiß da jetzt drauf, weil das war scheiße. Das war echt mies. Das hat sich echt doof angefühlt mit dem Rollstuhl.
Ja. Ne, also es ist halt, man weiß halt so ein, eigentlich ist es ein schönes Auf und Ab. Du hast die Zerstörung von Dalaran, denkst so, oh Gott, Kafka tot könnte sein oder so. Dann wird er noch gerettet und dann stirbt er wieder und dann rettet Anduin wieder und dann kommt er in Rollstuhl. Das sollte ja, das war ja so ein bewusstes Auf und Ab in der Story.
Ja, die Gefühlslage war heftig.
Ja.
Aber
und das macht man sich jetzt ein bisschen kaputt damit, wenn man so Sachen weiß, wie okay, Kaka wird's überleben, okay, Kaka kommt in Rollstuhl, dann erlebst du es halt. Es ist natürlich immer noch interessant zu sehen, wie es passiert, aber es verliert trotzdem Effekt.
Ja, leider haben wir ja auch jetzt schon wieder krasse Spoiler fürs Nächste, also schon seit langer Zeit. Das sind ja noch die Spoiler, die ich mitgekriegt habe, den greife ich jetzt auch hier nicht auf, aber das ist genau das literally gleiche. Und da will ich jetzt auch komplett von weg und mich spoilerfrei irgendwie mal da überraschen lassen, welche NPCs kommen und welche nicht.
Ja.
Aber ja, Khadga, das ist ein großes Thema. Eigentlich hätte der tot sein sollen. Also I guess, ich bin der Meinung, der hätte tot sein sollen. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht genutzt haben, weil es ging ja gut. Die Spieler waren emotional belastet, auf jeden Fall. Wir alle so, boah, Khadga. Aber keiner hat gemeckert so, boah, nee, ihr hättet doch jetzt nicht mit Khadga machen können, so. Sondern es war eigentlich gut angekommen. Und dann verstehe ich nicht, warum man das nicht durchnimmt. Weil der muss auch irgendwann mal sterben. Sind wir uns ja alle einig, die hält, irgendwann müssen sie halt mal durch. Und das war schon gut.
Ja, also dramaturgisch erfüllt es natürlich die Funktion, dass du Anduin zurückbringen kannst.
Ja.
Das ist halt, dadurch hat Anduin halt seinen Moment, wo er sich überwindet, wieder zum Licht zu finden. Den hatte er sonst nicht gefunden gehabt. Und sonst hätte er ihn wahrscheinlich auch nicht gefunden. Außer man hätte jetzt noch irgendwie Aleria oder so sterben lassen oder irgendwie sowas. Aber durch Khadga hat er zum guten Möglichkeit, Anduin zurückzubringen. Ansonsten gebe ich dir recht. Beziehungsweise, sagen wir mal so, diese Explosion, die Khadga getötet haben soll, also die Zerstörung von Dalaran, ich hätte noch einen Weg gefunden, dass du so einen astralen Gedöns machst. Dass du sagst, okay, Khadga schafft es irgendwie zu überleben, aber ähnlich wie die Astralen zerreißt es seinen Körper und er existiert nur noch in so einer Energieform.
Ja, hatten wir darüber geredet, wäre auch mega geil gewesen, auf jeden Fall.
Ja, insbesondere, weil du siehst ja auch in den Cinematic, wo Dalaran zerstört wird, da siehst du auch, wie seine Hand sich auflöst. Das ist ja richtig so.
Ja.
Ich meine, man hätte jetzt noch sagen können, okay, er verliert nur eine Hand und dann macht er irgendwas anderes, aber soweit ich weiß, hat er ja noch beide Hände, also.
Ja, genau. Ja, ich meine, wie auch schon im Chat steht, es waren natürlich die Spekulationen da und man hätte beim Durchschuss des Herzens natürlich sagen können, dann irgendwie einspinnen können, okay, jetzt ist Khadga verloren. Quasi sowas, ne? So, Khadga grüßt noch ein letztes Mal, ihr habt das Richtige gemacht, ich bin jetzt weg, bla, bumm, fertig. Hätte man ja machen können, um das halt auch wirklich sicherzustellen, weil klar waren die Spekulationen schon da. Ich bin bei dir und finde natürlich, der hätte da tot sein müssen. Ich glaube, er soll noch einen anderen Zweck erfüllen. Nicht nur das mit Anduin. Mit Anduin hätte man machen können, man hätte Ferin nur in irgendwas Dummes fallen lassen müssen. Die wird kurz mal Gefangene von Xalatas oder so und dann braucht er seine Wings und muss das Licht anrufen und juhu und Anduin back oder so. Hätte sie alles machen können, weil er hat keine so krasse Bindung zu Khadga. Da ist Anduin und Khadga nicht Thrall. Wer ist mit Thrall passiert? Ey, sofort. Das wissen wir. Der ist so Mentor. Das passt. Aber Khadga und Anduin haben nichts miteinander.
Oder Velen oder so. Also ja, irgendjemanden, genau, der für Anduin wichtig ist. Oder genügend, für Orion.
Genügend hättest du. So, der Punkt ist jetzt, was soll uns Khadga bringen? Khadga soll uns bringen, dass das Arkane gegen die Leere bestehen kann.
Ja, oder, okay, ich zitiere jetzt alte Götter, einen ganzen Schwung sogar. Wenn der letzte Fall sein Ziel trifft, wird die letzte Fessel fallen, der Herr der Raben wird den Schlüssel drehen, und unser Kommen, wie heißt es, unser Kommen willkommen heißen, irgendwie so. Sprich, gerade sind sehr viele alte Götter-Zitate, die du genau auf diese Sequenz anwenden kannst. Also hundertprozentig.
Übrigens, danke an Steve Denusa dafür.
Ja. Und wenn es das ist, weil ich meine, es gibt diese Möglichkeit, dass Khadgar zwar zurück ist, aber dass das nicht mehr unser Khadgar ist.
Ah.
Das heißt nicht unbedingt, dass der uns verrät. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Guck mal, imagine, die machen das gleich mit ihm wie Medivh und Sagera. So, weißt du, der trägt jetzt was in sich oder so.
Genau.
Imagine, es wäre so broke. Nee.
Genau das. Es ist genau das. Ich meine, es wäre das typische fraktale Erzählen der Geschichte, ne?
Ja.
Er ist Wächter, deswegen muss ihm das passieren. Wenn du das fraktal erfüllen willst, dass er quasi genauso wie Medivh von einem mächtigen, dunklen Wesen besessen ist und dass das seine Handlungen irgendwie leitet oder manipuliert oder whatever.
Wie würdest du das finden?
Hängt ein bisschen davon ab, wie sie es machen. Also wenn es so stumpf wird wie bei Medivh, dass du auf einmal einfach anfängst, ein dunkles Portal zu bauen. Und
kein Schwanz interessiert, einfach so, ich mach mal hier ein bisschen. Und
Medivh redet auch mit niemandem darüber. So.
Ja, so wer hat denn Medivh mal gesehen?
Schon wieder eine Woche Blackout gehabt, ne, aber ich erzähle niemandem davon.
Ja, vor allem, der hat ja nicht einen Turm in Karazhan, wo einfach keine Ahnung, wie viel Besucher und so.
Genau.
So eine Ansammlung von so krasser Magie, das merkt kein Antoni das, ne? Das merkt er einfach nicht.
Das Ding ist, Medivh hat den Grund dazu, so zu handeln. Das war eine andere Zeit. Allgemein, die Welt war noch nicht so aufgeklärt, hatte noch nicht so viel Plan von Magie und alles. Mhm. Und die Bedrohungen wie eine brennende Legion, da wurden auch noch nicht so ernst genommen von den sterblichen Völkern. Das war natürlich alles eher so Märchen und so.
Ja.
Das heutzutage leben wir in einer anderen Zeit. Es wäre komisch, wenn Khadgar nichts erzählen würde. Aber interessant wäre es, wenn es nur so ein tatsächlich nur so ein Funke ist, der so ein bisschen dazu führt, dass er vielleicht im richtigen Moment nicht funktioniert, im richtigen Moment zögert oder so. Dass es wirklich nur so eine ganz leichte Manipulation ist. Und dass er dann nicht das tut, was er hätte tun müssen in einem bestimmten Moment. Und dass sie es damit erklären, dass er halt durch diese Aktion, als er im Herz war, etwas von sich verloren hat und in sich eine Dunkelheit spürt oder so, die ihn zögern ließ. Da bin ich
fein. Fühle ich nicht. Würde ich nicht fühlen. Ich würde fühlen, wenn man versucht, über ihn an Medivh oder sowas zu kommen.
Ja, aber guck mal. Okay, pass auf, ich argumentiere jetzt mal anders. Ne? Nicht mit langweilig, weil hatten wir schon mal. Es muss so sein, weil aus welchem Grund soll Khadgar immun gegen die Leere sein und die Flüstereien der Leere?
Naja, was heißt immun? Das Arkane?
Naja, er war unter so viel Einfluss der Leere. Mit dem mächtigsten Artefakt, einer der mächtigsten Charaktere. Warum sollte ihn das nicht berühren, wenn alle anderen nur durchdrehen, weil ein Gesichtsloser durch die Gegend läuft?
Weil er in komplett Arkanem aufgegangen ist. Das sagt er auch ganz explizit. Er war komplett Arkan. Er war nicht mehr irgendetwas Menschliches, sondern Arkan. Wir wissen, die alten Götter, Hüter schon. Hüter waren an der Stufe runter. Aber ansonsten waren die immun gegen die Flüstereien. Und er war komplett im Arkanen-Sein. Ja, und das ist etwas, was wir wissen, dass Arkane-Sein ist eine hohe Macht, eine hohe Kraft, die vielleicht auch ein bisschen Chaos in sich hat und dadurch dagegen ankommen kann. Ich meine, ich hole noch mal die Truhe raus aus Tür. Holt die Arkan Chaos und Leere in sich hat.
Keine Rolle spielen.
Nein, aber pass mal auf. Aber die drei Mächte negieren sich vielleicht untereinander. Guck mal, Arkan und Leben.
Ja.
Leere und Licht. Und Chaos und Tod oder so, keine Ahnung. Weil der Tod ist natürlich nicht chaotisch, sondern der Tod ist geordnet. Nicht geordnet, aber.
Der Tod, ich würde schon sagen, der Tod ist geordnet.
Ja, also erst in ein Prozess, der sowieso stattfindet, weil wenn Leben tot wird. So weißt du, so, die haben ihre Gegenseiten. Deswegen brauchst du diese drei. So, Arkan kommt klar oder ist immun gegen Chaos und gegen Leere. Das passt halt schon. Ne? Und dann könnte es auch sein, dass er in seinem kompletten Arkanen-Sein die Möglichkeit hat, dagegen anzugehen. Ob es ihm jetzt irgendwas getan hat, sagt er ja selbst. Ich meine, der ist halb im Arsch, der sitzt im Rollstuhl und kommt nicht wirklich klar. Aber jetzt irgendwas in ihn reinzusetzen, dass er dann...
Also Also, okay, pass auf. Wir können jetzt so ein bisschen out of character mal darüber reden. Wir wissen ja, dass die Zerstörung von Dalaran etwas war, was bewusst gemacht worden ist und wo Blizzard intern sehr viel darüber diskutiert hat, ob sie das wirklich machen sollen. Mhm. Wegen der Geschichte mit Teldrassil, weil Teldrassil sehr kontrovers von der Community aufgenommen worden ist. Deswegen haben sie sich bei Dalaran überlegt, okay, können wir das wirklich machen und so weiter. Und dann meinten sie, ja, aber damit das wirklich einen Effekt hat und nicht nur die Stadt kaputt ist, muss halt irgendwie noch was passieren. Dann haben sie gesagt, wir lassen Khadgar sterben. Aber wenn der wirklich stirbt, dann hatten sie vielleicht Angst, dass die Spieler wirklich angepisst sind. Und deswegen musste er zurückkommen. Das ist sehr out of character gedacht, aber fände ich gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Dass sie Angst hatten, diesen Schritt zu machen. Die Stadt kaputt gehen lassen, aber lass alle überleben.
Ja, aber dann hätten die, die wussten, dass es mit Varian schon geil funktioniert hat. So ein Heldentod. Und das hat ja, mit Varian funktioniert wie nichts. Also das war ja wohl der krasseste Dead, den wir bisher hatten. Der hat funktioniert wie Sau. Von da an glaube ich nicht, dass die da Sorge hatten. Bei der Stadt bin ich sofort bei dir. Und das war auch wild. Wobei, wir können ja trotzdem alle im Nachgang sagen, Teldrassil hat funktioniert.
Ich bin mir sicher, dass sich trotzdem Blizzard diese Kontroverse diesmal nicht.
Ja, weil halt Unterstadt nicht ansatzweise dazu gepasst hätte, gegen Teldrassil. Das funktioniert nicht, Unterstadt dagegen aufzuwiegeln. Dass jetzt Unterstadt weg ist. Das hat nicht funktioniert. Hättest du Silbermond genommen, wären zwar noch weniger Menschen dort gewesen, aber viele feiern Silbermond als die Stadt, wie sie ist.
Ja, ich glaube, Teldrassil ist aus vielen Gründen kontrovers. Das hat auch viel damit zu tun, dass Sylvanas ein sehr beliebter Charakter war.
Ja, gut, das war noch dazu. Wir sagen auch nicht, dass Teldrassil nicht mies war. Ey, voll mies. Aber es war ein emotionaler Impact im Spiel, der funktioniert hat. Der hat uns alle mitgenommen. Egal ob krass in die Richtung, aber wir alle waren, und das war Diskussionsthema, und das war, es hat funktioniert. Mhm. Ich meine, die Shadowlands Vorverkaufszahlen und als das mit Teldrassil und dann so alles so, ne, war BFA, die Steigung, die da gekommen ist, war enorm.
Ja, es hat auf jeden Fall funktioniert. Und da würde ich auch ein. Ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Aber trotzdem, darum geht es gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Nee. Es geht, wie gesagt, eher darum, dass klar war, dass Blizzard das vermeiden wollte. So eine Kontroverse. Und ja, vor diesem Hintergrund dachten sie sich vielleicht, Khadgar lassen überleben. Oder tatsächlich, Chris Metzen hat noch was vor mit Khadgar.
Ich denke.
Und da also, ist halt, wie gesagt, die alten Götterzitate, die passen halt auf Khadgar, ne?
Würde ich auch sagen, weil ich sage definitiv, es funktioniert jetzt nicht mehr, dass jetzt zum Beispiel, wir sind Astral Raid von mir aus, was weiß ich wo, und Khadgar opfert sich jetzt, um seine Macht zu geben, dass wir dann doch noch gewinnen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist jetzt durch, glaube ich. Also meiner Meinung nach könnten die das jetzt nicht bringen. Das ist, der muss jetzt anders sterben, dann irgendwie, wie Egwin. Der siecht einfach dahin dann. So, der nimmt sich dann jetzt von mir aus merkt er nach jetzt TWW, boah, ich bin jetzt wirklich fertig. Ich habe jetzt, wie schon gesagt, was weiß ich, sein Fluch, dass er ewig altert durch die Magie, der ist jetzt dann einfach gebrochen, weil er seine arkane Energie quasi komplett aufgeschöpft hat durch diese Umwandlung. Er altert jetzt dann sehr, 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 sehr schnell nach, weil halt die Magie raus ist wie Egwin. Ne? Egwin war ja dann in kürzester Zeit zu einer richtig gebrechlichen Dame geworden. Und dann hat Jaina sie ja gefunden. Und dann ist sie auch da gestorben. Und das kann natürlich passieren, dass jetzt Khadgar wirklich sagt, okay, der geht jetzt in die Shadowlands, nimmt sich sein Häuschen und Tschüssikowski. Aber erstmal die Frage ist sowieso, was passiert mit Atiash? Ja, das ist sehr, 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 sehr interessant noch, was da mit Atiash noch passieren könnte. Aber
wir finden den Splitter und das wird eine Legendary Waffe für Magier.
Natürlich wird es im letzten Raid die Legendary Waffe für Magier. Safe. Aber die Frage ist, was kann uns jetzt das Arkane geben gegen die Leere? Und dafür hat locker irgendeiner Verwendung, Chris Metzen, für ihn. Sei es jetzt, die Leere brauchte ihn.
Ich weiß leider nicht mehr, welche Quest das war. Vielleicht erinnerst du dich. Es gibt eine Quest im Laufe der Kampagne, wo, ich glaube, Anduin sagt, Schade, dass Katka nicht unter uns ist. Er wüsste, was zu tun ist. Mhm. Ich glaube, das ist in Heilsturz irgendwann.
Ja, bei dem Kristall. Nachdem der lila wurde und wir den dann wieder hell gemacht haben und so.
Mhm. Genau. Und wenn er der Herr der Raben ist, der den Schlüssel dreht, ist er vielleicht derjenige, der den Kristall aufmacht oder whatever.
Ich meine, wir haben ja schon seit ein paar Monaten auch die Konzeptzeichnung von Belladar, ne? Haben wir uns ja angeguckt aus der Collector's Edition und da sehen wir ja, dass Belladar einen Eingang hatte, definitiv. Ja, ich denke, da kommen wir rein. Er hat den Schlüssel aufgemacht. Der Punkt ist, das müsste dann ja jetzt passieren irgendwie. Passiert ja aber nicht.
Genau. Ja, gut, aber das ist halt WoW. WoW
ja,
ist
aber jetzt das
erstmal in der Zeitkapsel und es passiert ein paar Monate
nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jetzt im nächsten Patch dann auf einmal da irgendwie Bälle da aufgeht. Deswegen, das hätte in dem Video, in dem Cinematic passieren müssen. Das heißt, ja, er hat schon irgendwie den Schlüssel gedreht. Also, ich sag mal so, es kann schon fertig sein. Also, Katka kann mit seinem Tun schon fertig sein und der kann dann, wie gesagt, nach Shadowlands gehen und seinen Weg und der stirbt dann irgendwann alleine. Ist ja schön und gut. Mhm. Durch das, dass der da drin war, ich und mein, der, was hat das Amulett aufgesprungen ist, kann der Schlüssel schon gedreht worden sein. Und
yeah,
diese
genau,
Energien wurden vielleicht gemischt. Vielleicht war er der Mixer, der gebraucht wurde, der Katalysator, der gebraucht wurde, um die Energien, die Arkanen. Ich meine, nur Leere ist dort drin. Nur das wissen wir ja. Es war nur Leere drin. Und ja, dann hat Xalatas mit dem Ding Arcanis aus Dalaran absorbiert, um da reinzutun. Wissen wir, dass das wirklich so ist?
Es gibt, es wird an verschiedenen, mir fällt gerade kein konkretes Moment ein, aber ich bin
mir sicher. Sie redet nur darüber im Cinematic.
Ich bin mir aber sicher, dass wir gesagt bekommen haben, dass die Energien, die auf das dunkle Herz fallen, dass die in Leere umgewandelt werden. Das wird sicher an mehreren Stellen gesagt.
Ja, auf jeden Fall bin ich dabei. Aber Xalatas zeigt uns nie, dass sie das tut, sondern immer nur leeren Sachen. Galakrond
ist nicht unbedingt Leere. Also, Verfall, wir wissen, dass Yogg-Saron Galakrond hervorgebracht hat, ja, aber deswegen ist Galakrond nicht per se Leere.
Das Dalaran stimmt, ist wahrscheinlich das
Verfall, Leere, Leben, whatever.
Das stimmt, ja.
Dalaran ist auf jeden Fall Arkanmagie, wir wissen.
Aber hat sie Dalaran absorbiert?
Ja, hundertprozentig. Du siehst ja in der Sequenz, wie diese mehreren Energiestrahlen, bevor Katka gegen Xalatas kämpft, wie diese mehreren Energiestrahlen ins dunkle Herz fließen. Mhm. Und also, du siehst auch in der Sequenz, bevor das dunkle Herz zerstört wird, da gibt's ja noch eine. Da sagt ja Alleria, das Schwarzblut ist überall um uns herum. Und da wird meiner Ansicht nach sehr stark suggeriert, dass all diese Energie aufs dunkle Herz fließen.
Ja.
Und als das dunkle Herz eingeblendet wird in Großaufnahme, gibt es 6 Eingänge und das ist in Übereinstimmung mit der kosmischen Karte. Sprich, da wird suggeriert, alle kosmischen Mächte in der Umgebung werden gerade absorbiert von Xalatas ins dunkle Herz.
Ja, also, okay.
So habe ich es verstanden.
Weil sonst hätte ich nämlich gedacht, dass Katka quasi wirklich der Katkalisator wäre. Und sie brauchte ihn dort drin. War es nur eine Trophäe vielleicht? Nein, ich denke schon, sie brauchte ihn da drin.
Ich glaube, jein. Das ist so ein bisschen wie, sie braucht auch nicht Galakrond. Sie braucht auch nicht Dalaran. Das ist eher so, sie braucht einfach viel Energie. Und Katka,
aber Katka hat
viel
ist
Energie,
nicht,
weil er einer der mächtigsten Magier ist.
Ja, der ist einer der mächtigsten Magier, aber auch schon uralt.
Trotzdem ist er einer der mächtigsten Magier.
Ich glaube nicht, dass der noch so krass ist.
Und sie doch safe.
Krasseres hätte haben können.
Jaina ist krasser, aber ansonsten hast du niemanden.
Glaubst du das? Na, ich denke, dass zum Beispiel schon einige Magier jetzt wahrscheinlich krasser sind als Katka. Katka ist halt geritzt und der hat halt Wissen. Wissen ist halt ganz krass bei ihm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, von der reinen Machtlevel her ist der
keine
gar
Rolle.
Nicht mehr so krass.
Er kann auch Platz 5 haben oder so. Wie gesagt, ist so auch genauso wie einer der Verteidigungsanlagen von Dalaran, die absorbiert wurden, ist auch nicht so krass. Darum geht's nicht. Es geht auch nicht darum.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Aber
es muss nur viel sein.
Ja, aber weil Katka da so in Szene gesetzt wurde und um ihn halt dahin zu bringen, dass er der Schlüssel hätte sein können, für was
ja, auch immer. Ja, er wurde in Szene gesetzt, weil wir das brauchen.
Ja.
Nicht, weil
die Dramaturgie
halt. Genau. Wir brauchen die. Das war das große Problem von Dragonflight und teilweise auch von Shadowlands, dass wir brauchen die Charaktere, die wir mögen. Und das sind Khadgar, Aleria, Thrall, Jaina, whatever. Also
ja, das ist, macht TWW völlig stark, außer hordenseitig. Aber ansonsten macht es TWW ja wirklich sehr stark. Die Bindungen sind da und Epicness kommt halt am laufenden Band quasi.
Ja, es wird noch gerade im Chat auch überlegt, ob Khadgar vielleicht die Arathi holen kann. Wäre möglich, nur das Ding ist, aus meiner Sicht müsste Jaina das machen oder Okulev und nicht Khadgar. Khadgar ist auch ein krasser Magier. Aber die Teleportationsexperten im WoW-Universum sind Okulev und Jaina. Die beiden. Die sind die absoluten Master-Leute, wenn es um Massenteleportation geht.
Ja, völlig. Völlig. Ja, gut. Wie gesagt, ich wollte ja auch einfach die ganze Zeit nur dahin auf dieses, der Herr der Raben dreht den Schlüssel. Das heißt, der dreht irgendwo im Herz. Vielleicht kommt das ja noch als Story, dass er musste, um zu überleben da drin, das und das und das als arkane Wolke machen. Und dadurch wurde da drin etwas in Gang gesetzt, was das, was dann entfleucht ist, zusammengefügt hat, quasi. Sowas. Mhm. Und da kommt jetzt irgendwas raus. Die Frage ist, was kam denn da aus dem dunklen Herz? Ist es was uns doch bedroht? Ist das Herz kaputt? Sollte es kaputt gehen?
Also, schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall, es ist beschädigt. Also, ob es. Ich denke nicht, dass es komplett zerstört ist. Warum haben sie es sonst so dargestellt, dass es nur einen Riss bekommt und nicht, weiß ich nicht, pulverisiert wird oder so? Ich denke mal, dass Rexalitas das jetzt reparieren will. Aber sicher bin ich mir nicht. Das Ding ist auch, was wollte Rexalitas eigentlich an der Stelle? Darum haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja.
Weil das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also, sie steht an diesem Fenster. In dem Prioridrat der Flammen, oder wie der Dungeon heißt. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass sie was mit dem Herz und dem Kristall machen wollte.
Ja.
Ob sie ihn zerstören wollte, ob sie ihn aufmachen wollte, ob sie ihn endgültig in die Leere transformieren wollte, ob sie die heilige Magie absorbieren wollte und die auch in die Leere transformieren wollte, weiß ich nicht. Aber eins davon wird, glaube ich, sein.
Irgendwas auf jeden Fall, weil. Ich meine, dieses Fenster ist natürlich ganz cool, weil wenn man richtig auf das Priorat kommt, dann kommt ja dann sogar vorne das Licht aus dem Priorat wieder raus. Das ist natürlich in der Dungeon, kann das nicht so dargestellt werden, aber so soll es sein. Es scheint hinten durch dieses große Fenster und dann vorne bis auf den Brunnen scheint es ja tatsächlich raus. Und das muss was sein. Entweder deutet das aus was, das Licht, dass unter dem Brunnen etwas noch ist. Kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, weil die haben ja sich erst dann da hingebaut, die Arathi. Und das ist so hoch auf diesem Berg, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Außer da ist wirklich der Schlüssel, um das, was auch immer in Ashkahed lebt, irgendwie zu machen oder so, dass da vielleicht irgendwas. Aber das passt, würde alles nicht passen mit dem Blut und hast du nicht gesehen.
Ja.
Den von dort aus Bälle da aufmachen? Ja, es ist die erste Position, um an Bälle da ranzukommen. Also, es ist eine super hohe Lage. Man kommt da sehr schön ran. Ja. Ja? Aber
wahrscheinlich.
Warum? Ja, ich denke auch eher die Energie
da reinpacken. Weil da irgendwas drin ist, was sie haben will. Wahrscheinlich.
Ja, oder als Katalysator kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, guck mal, was bringt uns der Kristall jetzt gerade, wo er Licht hat? Ja, die haben da unten ihre heilige Flamme. Okay,
können dann mit ein bisschen nicht draufgehen, ne? Also das hält die Arathi am Leben gerade.
Ja, auf jeden Fall. Aber die scheißt ja auf die Arathi. Also selbst wenn der jetzt umgeballert wäre in Leere, dann was würde er bringen? Was könnte dieser Kristall bringen da unter der Erde?
Was naja, so krass also die einzige Sache, die ich sehe, ist, dass das Anduin sagt, wenn wir nach Hallsturz kommen. Er meinte ja, dass er quasi die Stimme von Azeroth oder die Stimme, die er hört, dann vom Kristall ausgehend hört. Das heißt, der Kristall scheint also irgendwie eine Wechselwirkung mit der Weltenseele von Azeroth zu haben. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Entweder er ist wirklich nur so ein Verstärker, so eine Art Weiterleitung. Dann verstehe ich nicht, was Salatas da vorhat. Aber es könnte auch sein, dass das umgekehrt auch wirkt. Also, wenn der Kristall in der Lichtphase ist, das Artsort dann Licht abbekommt und wenn er in der leeren Phase ist, das Artsort Leere abbekommt. Dass das eine Möglichkeit auch, also auch ein Rückkanal ist. Mhm. Und wir wissen, dass Xalatas an die Weltenseele will. Mhm. Von daher, vielleicht ist das so ein bisschen der Weg. Dass das, sie wusste, okay, der Kristall ist in Verbindung mit der Weltenseele.
Also quasi ähnlich wie das Schwert von Sagaras, was vielleicht auch an die Weltenseele wollte und durch diesen Mantel der Titanen durch musste, durch dieses Sicherungskonstrukt durch musste. Und genau das hat eben dieser Kristall geschafft. Weil Heilsturz ist ja so, wie wir wissen, laut Wissenstand jetzt, dass Heilsturz schon vorher da war. Und die Decke über Heilsturz ist von den Titanen erschaffen worden. Und Beleda hat sich geschafft, durch diesen Mantel durchzuschlagen und könnte eventuell.
Ich meine, also das Schwert war eher so eine physische Geschichte, ne? Mhm. Also das sollte halt draufhauen. Genau, und der Kristall, der ist eher so eine Art telepathischen Kontakt. Beziehungsweise, es heißt ja auch strahlender Gesang, Strahlung durchdringend Material, zumindest zu einem gewissen Grad. Von daher,
Was ist, wenn du so eine Art Gesamtkonstrukt brauchst? Wir haben das Schwert. Wir wissen von dem Typen, der davor steht, dass nach unserer Reinigung immer noch Macht da drin steckt. Irgendeine. Das redet dieser Typi, der da ist. Da steckt noch was drin, wenn wir mit diesen Waffen da zu dem kommen, dann redet der darüber, dass da noch irgendwas drin steckt. Wir wissen es nur nicht. Okay, wir haben den. Nehmen wir jetzt mal Chaos. Wir haben Beledars Kristall. Wäre dann Licht. Was ist, wenn wir so zwei, drei Sachen brauchen? Also Chaos, Licht und noch irgendwas und die muss die Sachen miteinander verbinden. Quasi aufladen. Sageras Schwert, wissen wir, ist aufgeladen. Sie hat jetzt dann noch den Kristall aufladen müssen und sagen wir mal, dann noch einen Baum oder so ein Shit, um also, dann die Seele anzugreifen.
Also was halt sein könnte, ist jetzt ein bisschen, ist halt wild spekuliert, ne? Wenn die Ersten tatsächlich irgendwie das Universum erschaffen haben und es gibt tatsächlich irgendwie sechs Erste oder irgendwie so Geschichte und Artsort wirklich irgendwie so die Urenergie ist oder die allererste, wie auch immer wir es benennen wollen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Ersten so eine Art Sicherheitsschloss gebaut haben. So, wenn eine kosmische Macht an Azor dran will, also so richtig an den Kern, dann geht das nicht. Das geht nicht. Es müssen alle sechs sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal am Universum grundlegend was ändern. Deswegen müssen alle sechs kosmischen Mächte anwesend sein.
Ja, oder drei.
Oder drei.
Sagen aber wir, die Hälfte. Drei, die Hälfte muss klar sein und sagen.
Ja, oder vier oder sag so.
Sagen wir vier, Ahnung, sie ist ja als Leere. So. Sie ist ja als Leere dann da, ja. Quasi. Mhm. Ja. Sprich, das sind die Schlüssel. Ja, würde passen.
Es könnten auch fünf sein, weil five keys to open our way, five torches to light our path. So nach dem Motto, wenn eine kosmische Macht aus den Fugen gerät, dass die anderen fünf sich verbünden können, zur Artsort gehen können, um den großen Reset-Schalter zu drücken.
Wait a moment. Trommelwirbel. A cosmos divided will not survive.
Richtig. Der musste jetzt sein. Sie müssen vereint stehen, richtig. Ja.
Weil ansonsten wird er fertig gemacht. Und das geht jetzt alle gegen Sakane. Juhu! Wir bei Arkan sind, wir nehmen diese klassische Überleitung, um die letzten 23 Minuten dann noch zu nutzen, um über etwas Arkanes Astrales zu reden. Der war gut. Der war wirklich gut. Wir haben neue Astrale. Das ist jetzt leider wieder ein bisschen so, ja, wir wollten ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich auf den PTR gehen, aber sorry, das Bild konnte ich nicht übersehen. Der Rücken wird safe wird dieser Rücken im Spiel verfügbar sein. Das ist ein Tentakelrücken tatsächlich, voll geil. Sind neue astrale Models.
Void-Tentakel vor allem, es sind keine Fleisch-Tentakel.
Genau. Das sind astrale neue Models. Die sind dann haben wir ja gerade mitbekommen, am 23. Oktober kommt der Geburtstagspatch und da seht ihr dann diese neuen Astralen. Die sind da nicht ohne Grund.
Ich habe noch jetzt rechts eingeblendet Shadrin. Der ist schon lange im Spiel. Ich glaube, es ist Legion oder so.
Ja, genau.
Genau, und der beobachtet uns auch immer mal wieder. Also in verschiedensten Aktionen im Spiel kann man den sehen. Und der beobachtet unser Verhalten. Im Wesentlichen. Und das sind nicht einfach Astrale. Ich habe jetzt extra Shadrin genommen, weil das sind Astrale, die halt diese Modelle haben, also von der Kleidung her und so weiter, unterscheiden die sich nochmal ein bisschen von den Astralen, wie wir sie zum Beispiel von Burning Crusade kennen. Hier wäre ein anderes Beispiel, der Locust Walker, ihr seht das, ne? Die haben immer diesen typischen, ich weiß nicht genau, diese Schultern, die so hochgehen, so spitz ja, ja. zulaufen.
Als ob
so
sie ein bisschen mehr Macht haben, höher stehend sind quasi.
Genau. Und gerne haben die auch irgendwie so Kronen oder sowas. Der Festtagsfeiernde jetzt nicht, der hat eher so ein, so weiß ich nicht, so ein Priesterhut.
Der Point ist, der Festtagsfeinde ist auch tatsächlich, ich meine, du siehst daneben die Nachtgeborene. Wir wissen, die Nachtgeborenen sind schon mit die größten Charaktere, die es im Spiel gibt. Lediglich die Tauren sind größer. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß dieser Dude ist, der ist dieser Festtagsfeinde. Mhm. Der ist wirklich sehr groß. Das ist sehr interessant. Es ist ein neues Model. Wie gesagt, es ist ein neues Model. Es ist sehr, ja. sehr, sehr groß.
Und man sieht das hier, glaube ich, im ich glaube, der Charakter rechts, dieser Blue.
Das ist Blutelf, ja.
Demon Hunter. Ich glaube, die wird Spielercharaktergröße haben. Das genau. heißt, der Astral ist etwa genau doppelt so groß.
Das ist crazy groß. Also, wenn du da vor den stehst, ne? Das ist schon. Und davon haben wir da 2, 3 Stück. Ist auch sehr interessant, dass er natürlich mit einem Demon Hunter und mit einer Nachtgeborenen da spricht. Also, come on. Noch geiler in Szene gesetzt kannst du diesen gar nicht bringen, so. Und ey, es ist super spannend. Es ist super spannend, diesen Astralen, weil ganz im Ernst, warum einen Astralen da so reinbringen? Ich meine, das ist der nächste Patch, das ist noch nicht der nächste Raid oder so. Aber das zeigt uns doch quasi schon, Blizzard so, hey, wir haben hier noch ein paar Models für euch, guck mal. ja.
Übrigens, ist nur eine Idee, ich weiß nicht, ob sie es machen, ne? Aber ich habe mir so ein bisschen überlegt, die Astralen sind ja Energie. Und die Bandagen halten ja ihre Körper zusammen. Was man machen könnte, wäre, je mehr Energie ein Astral hat, je mächtiger ist, desto größer wird er.
Ja, durchaus. Durchaus.
Fände ich ein witzige, also könnte man machen, finde ich. Spricht nichts gegen, weil sie ja keine körperlichen Wesen sind.
Ich sag, der Astrale spricht natürlich ganz klar zu der, was wir ja schon wissen, diesen Hint, ne, dass der letzte Raid ein Astral-Raid sein soll und so, und Karesh und dies und das, spricht einfach noch mal noch mehr darüber, dass wir mit denen zu tun haben. Aber, und das ist noch mal interessant, es ist halt ein Festtagsfeinder, der dort mit uns feiert. Sprich, ein Astraler, der noch auf unserer Seite steht. Wir wissen ja auch schon von einer astralen Königin, von der wir vorher noch nie was gehört haben, die eine Nexus-Prinzessin beauftragt hat, bei Xalatas sich einzumogeln, bei ihr zu chillen, bei der Königin, und dann halt Anzurek auch zu töten. Und dann sagt, ja, shit drauf, okay, töte ich jetzt nicht, macht ihr schon. Hauptsache, die ist tot, egal was ist. So, und das ist sehr interessant.
Ja und nein. Also, er könnte auf unserer Seite sein, aber auch nicht. Es gibt zum Beispiel diesen Style-Wettbewerb, dieser wiederkehrende kleine Feiertag oder so. Da ist ja auch ein Astraler, der uns beobachtet. Und genauso bei den Gladiatorenkämpfen und so. Diese Astrale, die studieren uns, damit sie, so habe ich es immer verstanden, damit sie uns infiltrieren können. Also sie beobachten unser Verhalten, weil sie es ja nachahmen müssen, wenn sie bei uns halt Spionage betreiben wollen oder unsere Ränge infiltrieren wollen, um politische Entscheidungen also voranzubringen. Wenn sie das ausspielen, dann könnte es sein, dass in unserer Mitte ein Verräter lauert.
Ja gut, haben wir ja eh schon immer wieder die Gedanken zu mit dem Void Walker, wo wir eh schon immer wieder denken, der, so, Locus, der Bruder genau, ist nicht ganz richtig.
Der Locus Walker wäre offensichtlich, ne? Aber ich meine eher sowas wie das, wie Xalatas gemacht hat mit hier im Rat der Sechs, wie hieß er noch?
Renden. Gott,
ich hab den Namen vergessen. Ja, genau, Renden, genau. Und dass quasi sowas passieren wird, aber ich wüsste nicht, wer aktuell. Nee, also ich finde es sehr komisch, wenn jetzt, keine Ahnung.
Also wenn, dann wäre es Aleria.
Ja, wenn, dann wäre es Aleria. Aber genau, glaube ich nicht. Ich hatte Aleria lange jetzt auf dem Zettel und es gab ja auch viele.
Ja, aber mit dem letzten Cinematic ist es weg.
Ja, für mich ist sie jetzt so gefasst und sie ist jetzt so, ey, nee, hier, Toralion, ich liebe dich und hast du nicht gesehen. Die verfällt nicht mehr, die Lehre, glaube ich nicht. Ich glaube, vielleicht haben sie sogar extra so geschrieben, weil sie gemerkt haben, dass viele Leute dachten, Aleria ist Xalatas, damit man das wieder so ein bisschen wegbekommt.
Aber nur mal so tatsächlich, also von diesem Dude gibt es mehrere dort. Das ist nicht nur einer. Also es sind mehrere auf diesem Festivalgelände. 2, wenn nicht sogar 3. Aber gleiche Model. Also genau das Model.
Also ich glaube auch, also die Astralen werden aus. Ich persönlich denke, die Astralen werden der letzte Patch von The Wolf in und der wird überleiten zu Midnight. Das passt extrem gut, ja, weil die sind krass mit der Leere verbunden. Wir haben den Locus Walker, wir können eine Leere reinbringen, wir können Xalatos reinbringen. Das passt alles thematisch wunderbar zusammen.
Ja.
Aber, und da habe ich ein bisschen Angst vor, und das sage ich an der Stelle auch, die Astralen sind von allen Völkern, die wir haben, eines am schwierigsten zu verstehen und zu folgenden lore-technisch. Mhm. Weil die alle gleich aussehen und alle richtig schwierige Namen haben. Also außer vielleicht der Locus Walker, aber ansonsten, das ist ja auch nur ein Titel.
Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das ist sein eigener Name. Würden wir den Namen wissen, würden ja sofort 10.000 Portale sich öffnen und ihn holen. Richtig.
Ja. Mhm. Und auch ich muss sagen, ja, wenn ich dir jetzt die genaue Geschichte mit dem Konsortium und so weiter erzählen müsste, ich müsste nochmal nachlesen, weil das es ist lange her, es sind viele schwierige Namen, die man auch nicht so häufig hört und so weiter. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie entweder die Geschichte dadurch super oberflächlich machen müssen, damit man ihr folgen kann, oder dass sie es nicht hinbekommen, die so zu erzählen, dass die Leute raffen, worum es geht.
Weil es gerade noch mal im Chat steht, ich denke auch ganz klar, dass der Voidwalker der König oder der Anführer war. Und er sich nicht mehr zeigen darf, weil durch sein Nichthandeln vielleicht damals Dimensius dann wirklich angelockt wurde. Er hat halt nicht reglementiert, dass das Arkane zu krass benutzt wird. Hat die Warnungen von einem vielleicht dortigen Mediv oder wie auch immer einfach nicht wahrgenommen. Und dadurch kam dann Dimensius und alle sind jetzt natürlich pisst auf den bis zum geht nicht mehr und jagen wollen den jagen und so. Und deswegen sagt er nicht, wer er eigentlich ist. Wahrscheinlich wird uns das Xalatas dann irgendwie stecken. So, wisst ihr eigentlich, wen ihr da habt? Ihr habt so den Chef der Astralen oder so, ne? So den König oder so. Und dann haben wir dann mit dem zu tun und deswegen haben wir einen Astral-Raid.
Also er ist entweder Ashara oder Aleria. Also eins von beiden. Entweder ist er der Typ, der letztendlich Dimensius dahin gebracht hat, oder ist derjenige, der dabei verkackt hat, Dimensius zu besiegen.
Ich sag Ashara-Style. Also natürlich ist er nicht Ashara, nicht falsch verstehen, sondern der Ashara auf Karesh, wie wir Ashara hier auf Azoth haben. Ich sag auch, der ist der Ashara-Charakter, das passt einfach voll und ganz. Und
Also ein arroganter König, der noch mehr Macht wollte und dann Dimensius beschworen hat.
Und jetzt das ging halt
richtig nach hinten los.
Jetzt halt auch gecheckt hat, dass das auch dumm und kacke war, was er da natürlich gemacht hat. Und wahrscheinlich werden sie den dann jetzt jagen und wir müssen ihn schützen. Oder er muss zu einer Energiequelle auf Karesh und wir müssen ihm da helfen und dann gegen Astrale vorgehen. Das passt schon. Und vielleicht vereint er, ähnlich wie Ash-Kahed, da haben wir die gleiche Story, er vereint dann die Astralen vielleicht wieder?
Vielleicht. Aber was ich interessant fände, ist, wenn wir was über die leeren Fürsten und die Domäne der Leere lernen wollen,
dann
sind die Astralen das beste Werkzeug.
Ja, völlig.
Also es ist irgendwie, selbst bei Aleria fühlt sich das irgendwie, finde ich, nicht richtig an. Wenn Aleria uns erzählt, wer die leeren Fürsten sind, dann denke ich mir die ganze Zeit so, woher genau weißt du das jetzt? So, nur weil irgendjemand auf dich einflüstert oder so. Die Astralen sind so die einzigen, denen ich dabei, und die alten Götter vielleicht oder so, denen ich so ein bisschen vertrauen würde, wenn da Informationen kämen.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Das würde auch passen und das könnte Karesh tatsächlich so ein bisschen als Nebenpoint von Silbermond bringen, damit Silbermond nicht zerstört werden muss, weil, wie wir schon ein paar Mal, ich bin ja noch der Verfechter, der sagt, wer weiß, ob wir nicht wirklich Silbermond wieder aufgebaut sehen und da fliegen können, sondern vielleicht zerstört. Aber dann kommt wieder der Punkt mit Amidrasil, Teldrassil, wir wollen Fraktionsstädte nicht mehr zerstören. Und dann brauchst du was und das kann nur Karesh sein. Und dann kann es natürlich ähnlich wie Argus sein, nur dass Karesh über dem Himmel von Silbermond einfach ist.
Mhm.
Quasi sowas um den Dreh, ne? Also wir holen Karesh ran, wie wir Argus rangeholt haben und kämpfen dann am Sonnenbrunnen quasi dort und sowas halt. Ja, wir haben jetzt die Astralen gut reingesprochen. Was wir noch ganz aus der Kampagne gerade vergessen haben, wir haben noch so 10 Minuten, die würde ich jetzt voll da reinwerfen, weil das einfach auch noch sehr gut passt. Da will ich deine Meinung noch zuhören, da haben wir nämlich nicht drüber geredet. Wenn wir jetzt gerade darüber geredet haben, dass der vielleicht die Astralen wieder vereinen könnte und zu einer Armee, wie wir es ja überall quasi schon gerade sehen, ne, egal wo, Irdanen, Neruba und so weiter, dann müssen wir auch über die Neruba sprechen und ihre Königin, die nicht tot ist. Sondern die Königin ist da, man kann sie finden, sie ist bei der Witwe. Die Witwe ist die Witwe von ihr gewesen, also die Partnerin von ihr gewesen. Und sie hängt jetzt da unten. Lillian Voss will sich um sie kümmern und um die, ja, übrig gebliebenen erhabenen, erschaffenen, wie heißt die nochmal, ermächtigten Neruba. Da passen natürlich die, ne? Aufgestiegenen, da passen natürlich die Astralen auch wieder Bombe rein, um da vielleicht ein bisschen zusätzliches Wissen mit Lillian Voss zu bringen. Wie wird das da ausgehen? Was macht Nefares? Wird Nefares wieder die Königin werden? Wird sie wieder sauber werden?
Also was man machen könnte, um die Hoffnung von vielen Leuten zu wecken, was man machen könnte, man könnte das so ausspielen, dass Nefares wieder die Kontrolle über die Neruba übernimmt. Und diese Geschichte wird nicht in einem Patch erzählt, nicht im eigentlichen Sinne, sondern als verbündetes Volk. Ja. Du stellst dir einen Neruba und dann questest du da bis Level 10 durch und dann wird dir erzählt, wie die Neruba ihr Königreich aufräumen und dann immer noch Probleme haben mit einigen Zalatas-Getreuen und keine Ahnung was.
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit. Und dass du Nefares halt so ein bisschen dann wieder, entweder dass du sie zu Verstand bringst oder dass du halt wie wir erzählst, dass das nie wieder passieren darf, dass die Neruba eine neue Gesellschaftsordnung brauchen, weil dass eine Königin nicht mehr einfach das gesamte Volk in Unheil stürzen darf, weil sie mehrmals festgestellt haben, dass das so nicht funktionieren kann. Dass sie auch einen Rat haben oder so.
Quasi der, der jetzt gebildet wurde schon. Wir haben ja jetzt quasi genau,
den einen Rat. Den wir jetzt schon haben mit dem General und der schwarzen Witwe und
der anderen.
Den dritten, den ich gerade vergessen habe.
Ja. Keine Ahnung. Ich find's geil, was Malfred geschrieben hat. Die Königin muss das Aufstiegsritual beenden, damit sie die Anführerin des verbündeten Volks werden kann, der dieser Aufgestiegenen. Das ist auch eine geile Sache, dass sie dann so die King-Aufgestiegene Visier. Wird. Sie und der Rat, der übernimmt dann die Neruba, wie wir gerade schon gesagt haben, und blabliblub. Und sie wird halt Chefin der Aufgestiegenen, quasi ähnlich wie die dunklen Waldläufer. Da haben wir es ja auch so die Absplitterung und sowas gehabt. Verlassene, immer wieder kennen wir sowas. Und das würde dann auch erklären, warum sich diese Neruba als verbündetes Volk uns anschließen. Ja. Das wäre die Erklärung dafür.
Das ist tatsächlich auch etwas, wo Aleria noch eine Rolle spielen könnte. Du musst Aleria irgendwie auch beschäftigen, bis sie gegen Zalatas wieder kämpfen kann. Und Aleria so, jo, ich weiß schon genau, wie das ist mit leeren Energie vollpumpen und dem widerstehen und so, dass sie so ein bisschen mentorenmäßig dann ist.
Warte mal, da haben wir das doch. Also, Aleria, William Voss fragt Aleria, weil Aleria Lehre, ne? Wissen wir. Ja. Vielleicht nehmen wir noch eine Kalia Meniti dazu, die braucht ein bisschen Screentime, die Dame wurde schon länger nicht mehr gesehen. Und dann macht Aleria natürlich, ey, Voidwalker, ich hab da Fragen an dich, du kennst dich da noch ein bisschen besser aus. Der hilft auf dem Weg und dadurch findet Xalatas den Voidwalker und sagt uns, ey, guck mal, da ist euer König. Und dadurch kommt der Astral Raid dann überhaupt erst zustande. Weil sich der Voidwalker zu weit nach außen traut oder vielleicht dann gesichtet wird und erkannt wird. Und dadurch greifen die Astralen dann quasi den Voidwalker an. Klar, wir haben dann die Neruba als Volk dazu gewonnen. Aber der wurde eben geoutet jetzt und ist der King oder was auch immer. Ja, cool.
Da haben wir also einen Bürgerkrieg unter den Astralen. Könnte auch passieren, ne? Also, weil vielleicht einige sagen, ja, da mag ja sein, dass der uns in die Scheiße geritten hat, aber er ist auch unsere einzige Möglichkeit, zukünftig noch zu überleben oder so.
Völlig, gibt natürlich Splitter.
Thematisieren.
Ne, gibt natürlich Splittergruppen, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, die die Macht übernehmen wollen. Vielleicht diese Prinzessin, die ja diese Nexus-Prinzessin, die Tötung von Anzurek machen sollte, die kriegt das Ganze mit.
Die Prinzessin könnte aber seine Tochter sein oder sowas, ne?
Ja,
also, da Story kannst du auch erzählen.
Kannst du mal so richtig soziale Aspekte dazu zupacken. Das fehlt ja bei den Astralen noch sehr.
Ja.
Das haben sie ja sehr stark bei den Nerubern gemacht, bei den Tusker und so, dass sie diese ganz klar diese, haben sie auch extra jemanden, einen Kulturforscher, ne, so ein Team von Kulturforschern hatten sie ja extra eingestellt, um da wirklich eine Kultur für diese Völker zu bringen. Und das fehlt bei den Astralen noch komplett gerade. Dass da wirklich ein Kult hinter ist, eine soziale Hierarchie und was auch immer.
Genau, wir wissen sehr wenig über solche Sachen, ob die Astralen überhaupt sowas oder die Kareshi, ob sowas wie Familien haben oder wie die überhaupt zueinander stehen und so. Wir wissen ein bisschen was über ihre hierarchischen Strukturen und dass sie auch so kartellartige Geschichten haben und so. Aber wir wissen sehr wenig, glaube ich, über ihre sozialen Gepflogenheiten und so.
Das ist eine geile Frage gerade. Haben wir astrale Kinder in WoW? Oder sind aktuell das immer nicht, nur Erwachsene? Weiß. Ja, ne? Also in Burning Crusade, Nethersturm, das sind keine.
Ja. Ist eine interessante Frage, ob die sich überhaupt vermehren können.
Nee, boah, Astral und Astral ergibt Astral, oder wie? ja, das geht jetzt tatsächlich. Es ist spät, ne? Es ist spät. Nee, ja, ich glaube, da könnte man. Aber das wäre das Gleiche mit den aufgestiegenen Nerubern. Das ist das Gleiche wie jetzt mit den Verlassenen. Wir kriegen keine weiteren Verlassenen. Die Story hätten die bringen können, wo das jetzt war. Die bringen sie nicht. Also das ist also, das Komische.
Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, die Verlassenen noch wieder zurückzubringen. Vielleicht sogar, wenn wir gegen Oni besiegt haben und die Walküren sind alle arbeitslos, kommen die zu den Verlassenen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, man kann noch, aber ich gebe dir schon allgemein recht. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht so groß thematisiert werden, leider.
Es muss aber auch nicht mehr, glaube ich, oder? Muss es noch wie damals? Damals war es ja Pflicht, irgendwo auch zu erklären, ja, so kommen die Verlassenen und so entstehen weitere Verlassene. Ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mehr da, dass es ein neuer Verlassener sein muss, sondern nein, du bist jetzt ein neuer Spieler, ja, okay, aber dich hat's halt gegeben da im Boden, fertig.
Naja, also auf uns reagiert ja auch jeder storyträchtige Charakter so, als würden wir schon seit 30 Jahren WoW spielen. Also es ist
ja. Abschlussfrage, die wollte ich so oder so bringen. Der Story-Mode ist ja gekommen. Hast du jetzt wahrscheinlich schon gespielt.
Ja.
Höchstwahrscheinlich ist dieser Story-Mode nicht Kanon. Also der Story-Mode, der dafür da ist, um die Story voranzubringen, ist nicht Kanon. Höchstwahrscheinlich. Wir haben keine feste Aussage, nur so ein bisschen Hintergrund. Denn du gehst dahin, du sprichst mit diesem Typen und dieser Typ sagt dir, ey, wir haben einen Weg gefunden, uns direkt zur Königin zu ballern und wir töten jetzt die Königin und dann wieder weg. Das ist wahrscheinlich in der Geschichte also nie so passiert. Sondern, wie immer, wir kämpfen uns da durch, kriegen die ganze andere Story mit, wie die Nexus-Prinzessin, bla bla bla, weil sonst wäre das ja nicht literally nicht passiert. Also, der Story-Mode, der gekommen ist, der die Story erzählen soll, ist nicht die Story.
Ja, das verstehe ich nicht. Also, sie hätten das so, also man kann das doch voll elegant lösen, dass du einfach zur Witwe gehst oder so und die sagt dir, ach übrigens, eine Heldengruppe hat Königin Nefereth getötet. Möchtest du das sehen?
Ja, oder, ey, Kollegen von dir sind gerade schon aufgebrochen. Wir haben dir hier einen Tunnel gebuddelt. Du kannst zu denen aufschließen. Fertig. Ja. Oder irgendein Magier portet uns ran.
Ja, also unterm Strich ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber ich finde trotzdem, denke ich mir so, es ist unnötig doof. Ja, also es ist jetzt nicht so schwierig, da eine schlüssige Erklärung zu machen.
Ich meine, der Story-Mode, der dir die Story bringt, ist nicht die Story. Also, das kann auch nur, also, ich liebe Blizzard und ich will sie niemals baiten, aber das kann nur Blizzard bringen. Das ist so Holzweg.
Ja, vor allem, sie hatten es ja schon mal besser, also öfter schon besser gemacht. Und du gehst ja auch, wenn du die Dungeon-Browser-Anmeldung für alte Raids, zum Beispiel in Pandaria machst, gehst du auch zu den leeren Suchern, was ja logisch ist, weil die haben ja die Aufzeichnung darüber.
Genau. Ja. Also, ich find's sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ja, komisch. Egal, gut. Wollte ich noch mal angesprochen haben, dass ich das ein bisschen komisch finde.
Sehr gut.
Wunderbar. Ja, war eine geile Folge. Ich denke, bei der nächsten Folge werden wir über den Leak dann sprechen, der jetzt gerade eben rumgeistert. Also, ich weiß, die Kommentare auf YouTube wird es geben, so, habt ihr das nicht mitgekriegt, dass da eine Insel... Doch, haben wir. Aber wir wollen ja nicht so krass darauf eingehen und ja, da gehen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal dann drauf ein. Wird viel
Story. Oder wir haben andere Themen, wir gucken mal. Es gibt noch einige Sachen. Ja?
Genau. Wunderbar. So ist nicht. Alles klar. Dann vielen lieben Dank an dich. Danke für deine Zeit, danke für dein Hirn und danke euch da draußen für eure Hirnmasse.
Sehr schön.
Paris hat den auf Wiedersehen.
Bis denn. Tschüss.